Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon und im Nachbarstudio ist mein Kollege aus der Forschungsredaktion Arndt Reuning. Herr Reuning, die Forschung an diesem Vormittag beschäftigt sich mit was genau?
Ja, Frau Enzminger, wir werden heute ganz extrem. Wir begeben uns an einen Ort in Afrika, der heißt Darlol und das bedeutet übersetzt Auslöschung oder auch Ort ohne Wiederkehr. Und das aus gutem Grund, denn es handelt sich um den unwirtlichsten Ort auf der Erde und Forscher suchen ihn auf, um die Grenzen des Lebens auszuloten, die physikochemischen Grenzen des Lebens. Wozu das gut ist? Wenn man weiß, unter welchen extremen Bedingungen Leben gerade noch möglich ist oder eben gerade nicht mehr möglich ist, dann hilft uns das dabei zu beurteilen, wie die Chancen stehen für Leben auf anderen Himmelskörpern. Doch dazu später mehr. Zunächst einmal widmen wir uns dem täglichen Corona-Update und heute schauen wir auf die Rolle, die die Telemedizin in der aktuellen Situation spielen kann.
Wir stehen gerade am Anfang, die Epidemie zu bekämpfen. Die Zahlen werden weiter steigen.
Wir müssen den Ausbruch verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem weiter funktionieren kann.
Die Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren.
Corona-Update. In Zeiten der Pandemie gewinnt die digitale Welt an Bedeutung, mehr noch als bereits zuvor. Enkel sprechen per Skype mit ihrer Großmutter, die Familie streamt Filme und Serien und gearbeitet wird vom Homeoffice aus. Und dort im Homeoffice sitzt jetzt auch mein Kollege Volkert Wildermuth per App mit unserem Studio verbunden. Mit ihm möchte ich gleich darüber sprechen, wie digitale Angebote helfen können, die Covid-19-Infizierten zu versorgen. Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, hat ja gerade ein virtuelles Krankenhaus eingeweiht. Und die Bundesregierung diskutiert über Überwachungs-Apps. Das sieht so aus, als ob die digitalen Ansätze auf vielen Ebenen greifen könnten. Fangen wir doch einfach mit den Apps an. In Südkorea, da dienen die ja bereits dazu, Kontaktnetzwerke nachzuzeichnen, um Menschen zu warnen. Sie könnten sich bereits angesteckt haben. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hätte sowas gerne auch für Deutschland. Gibt es denn so etwas schon, so eine App, lieber Volkert?
Nee, die gibt es nicht, aber es gibt mehrere Projekte, die in den Startlöchern stehen. Am Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut wird dran gearbeitet, aber auch andere machen das. Die Grundidee ist jeweils ähnlich. Anders als in Südkorea soll alles freiwillig sein. Es werden also nicht unbemerkt Daten abgegriffen. Es ist alles erstmal nur auf dem Telefon. Die Apps der Nutzer, die merkt sich, wo war das Telefon, zum Beispiel über GPS. Oder sie registrieren andere Handys in der Nähe, das geht per Bluetooth. Und nur wenn jemand positiv getestet wird, dann muss er das in der App eingeben und dann gehen automatisch Meldungen alle, mit denen er in den letzten 14 Tagen Kontakt hatten. Und eins dieser Projekte, das nennt sich Pandora, das ist auf dem Hackathon Wir versus Virus entstanden, den die Bundesregierung veranstaltet hat. Pandora baut auf einer Tracking-App für Hunde auf. Es gab Input von Medizinern, von Programmierern, eben auch von Datenschützern. Und die App soll diese Woche fertig werden, hat mir Hans Elsner aus Jena erzählt. Aber die Hürde ist, im Moment laufen Verhandlungen mit den offiziellen Stellen, denn nur wenn die das unterstützen, dann gibt es auch Zugang zu den App-Stores. Google und Apple, die wollen vermeiden, dass Betrüger mit vermeintlichen Covid-19-Apps absahnen.
Diese Form der Kontaktverfolgung ist also zumindest im Moment noch Zukunftsmusik. Welche Apps gibt es denn bereits auf den einschlägigen Plattformen oder an anderen Stellen im Netz?
Ja, es gibt durchaus schon Angebote. Ein wichtiges ist die Cough-App der Berliner Charité. Die wird ständig weiterentwickelt, je nach den Regeln des Robert-Koch-Instituts. Und die richtet sich an alle, die Sorgen haben, ob sie wohl dieses neue Coronavirus haben könnten. Da wird dann nach Symptomen gefragt, nach den Kontakten, nach weiteren Risiko. Und am Ende gibt es dann eben nach den Regeln des Robert-Koch-Instituts die Aussage, sie sollten sich doch um einen Test bemühen. Und bei ihnen ist es wahrscheinlich eher eine normale Erkältung. Und wem das nicht reicht, den leitet die App auch weiter an die Videosprechstunde der Charité und in Zukunft auch an ähnliche Angebote in anderen Regionen. Überhaupt Videosprechstunden, die nehmen in Deutschland jetzt Fahrt auf. Die sind seit einigen Jahren erlaubt, wurden aber eher zögerlich genutzt. Und jetzt, angesichts dieser neuen Ansteckungsgefahr mit Covid-19, experimentieren jetzt auch viele Ärzte damit.
Da geht es dann allerdings um Patienten mit anderen medizinischen Problemen. Können denn auch die Covid-19-Patienten von einer digitalen Unterstützung profitieren?
Ja, da wird im Moment auch an vielen Stellen nachgedacht. Es gibt ja dieses Telemonitoring, zum Beispiel für Herzpatienten, Zuckerkranke, Parkinson und so weiter. Die haben dann jeweils Geräte zu Hause, die Daten über ihre Krankheit ans Krankenhaus melden. Und sowas könnte man sich bei Covid-19 auch vorstellen. Da wäre jetzt der Sauerstoffgehalt des Bluts besonders wichtig. Aber diese Geräte gibt es eigentlich nicht in der Zahl, mit der man rechnet mit Patienten. Deshalb gibt es am Dienstag gab es ein virtuelles Treffen, um da ein bundesweites Projekt aufzusetzen, und die haben sich dann überlegt, es gibt keine Geräte, sondern die Patienten, die sollen ihre Symptome in ein persönliches Corona-Tagebuch sozusagen eintragen. Da können Ärzte virtuell drauf gucken und sagen, okay, hier ist alles in Ordnung, aber bei diesem Patienten, der sollte doch mal in die Klinik gehen, da hat sich was verändert. Und Peter Gocke, der Chief Digital Officer der Charité, der hat mir gesagt, dass dieses System schon sehr bald wirklich aktiv werden soll.
Da handelt es sich dann aber um Menschen, die nur leicht erkrankt sind oder möglicherweise erst am Beginn der Krankheit stehen. Wie sieht es denn aus bei den problematischen Fällen? Die brauchen ja nicht nur virtuelle Betreuung.
Genau, aber auch denen kann die Digitalisierung tatsächlich helfen. Und da hat Deutschland im Grunde gute Vorarbeit gemacht, denn es gab einen Innovationsfonds für Digitalisierungsprojekte im Gesundheitswesen. Der hat eine ganze Reihe von Projekten gefördert. Eines davon ist dieses virtuelle Krankenhaus, das Armin Laschet jetzt gerade noch mal hervorgehoben hat. Das ist auf den Universitätskliniken in Aachen und Münster basiert. Die stehen sozusagen per Videokonferenz mit 17 kleineren Krankenhäusern und 100 Arztpraxen in Kontakt. Und in dieser Erprobungsphase über 3 Jahre, da ging es genau um Intensivpatienten und um Patienten mit schwierigen Infektionen. Also das passt jetzt super zu diesem Covid-19-Ausbruch. Und Armin Laschet hat gesagt, das wird jetzt ausgerollt. Diese Unikliniken haben wirklich schon Erfahrung. In den vergangenen 3 Jahren gab es rund 15.000 dieser Televisiten. Und der Telemedizin-Experte Günther von Aas aus Aachen hat mir erzählt, das ist eingespielt und das soll jetzt eben auf ganz Nordrhein-Westfalen ausgeweitet werden. Aber es geht nicht nur um NRW. Dieser Innovationsfonds hat auch andere Projekte gefördert. Erik zum Beispiel an der Charité. Das verknüpft diese Intensivmedizin der Charité mit 11 Stationen in Berlin und Brandenburg. Auf denen stehen tatsächlich Visiteroboter. Das sind sozusagen so Karren, die werden rumgeschoben mit einem großen Bildschirm. Und dann sehen der Arzt vor Ort und der Patient das Gesicht des Spezialisten der Charité wirklich in Lebensgröße. Der hat eine hochaufgelöste Kamera, die kann er fernsteuern, um sich die Patienten genau ansehen. Es gibt natürlich eine digitale Krankenakte. Und damit könnten auch lokal dann die Covid-19-Patienten gut betreut werden, meint Björn Weiß von der Charité. Also bei all diesen digitalen Ansätzen geht es um Lastenverteilung. Jeder, wirklich jeder soll gut betreut werden, aber eben auf einer möglichst niedrigen Schwelle. Am besten zu Hause, wenn er dann ins Krankenhaus muss, möglichst im Regionalkrankenhaus. Und wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, dann gibt es ja immer noch die Ärztinnen und die Pfleger an den Intensivstationen der Höchstversorgung.
Vielen Dank, Volkhard Wildermuth, über Möglichkeiten, die uns die Telemedizin in der Corona-Pandemie bietet. Telemedizin kann dabei helfen, Menschen zu erreichen, die sich möglicherweise infiziert haben mit dem neuartigen Coronavirus. Aber darüber hinaus dürften eben auch andere Patientinnen und Patienten in der aktuellen Situation davon profitieren, dass ärztlicher und therapeutischer Rat über das Internet eingeholt werden kann. Nämlich zum Beispiel Menschen mit einer Depression. Angstzustände, Schlafprobleme und extreme Antriebslosigkeit, die sind ja schon schlimm genug, wenn nicht gerade eine Pandemie ins Haus steht. Doch zu Zeiten von Corona können sich diese Symptome natürlich noch verstärken. Und außerdem fallen viele Hilfsangebote weg, die normalerweise bei der Bewältigung der Krankheit helfen. Wie es aktuell aussieht für Menschen in Deutschland, die von einer Depression betroffen sind, das hat sich Maximilian Brose für uns angeschaut.
Es kommt irgendwann. Ich merke, dass ich ganz viele Zweifel einfach habe gegenüber allem, gegenüber mir selbst. Ich habe Angst, viele Sachen nicht bewältigen zu können. Dann traue ich mich auch nicht an diese Sachen ran.
Sagt Henriette, die in Wirklichkeit anders heißt. Sie ist an einer Form der Depression erkrankt, wie über 5 Millionen Menschen jedes Jahr in Deutschland. Betroffenen hilft die Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Ihr Vorsitzender Ulrich Hegel forscht als Senckenberg-Professor an der Universität Frankfurt zu Depressionen.
Das ist keine Befindlichkeitsstörung, sondern in der Regel eine eigenständige Erkrankung. Und wenn man die Diagnose hat, dann lebt man im Schnitt circa 10 Jahre weniger. Es ist eine schwere Erkrankung, die jeden treffen kann.
Zwar glaubt Professor Hegel nicht, dass die Corona-Pandemie vermehrt gesunde Menschen in eine Depression treibe, aber für Menschen, die bereits an einer Depression erkrankt sind, sei die aktuelle Situation besonders schwer zu bewältigen.
Der eine Grund ist, dass die Depression sich ja immer alles Negative sucht und es vergrößert. Und in so einer Krise hat sozusagen die Depression besonders viel Futter. Dann ist auch der Antrieb und die Hoffnung nicht vorhanden, diese ganzen neuen Umstände zu bewältigen.
Zudem hätten Menschen mit Depressionen an nichts mehr Interesse und dadurch Probleme, den Alltag zu strukturieren. Fallen gewohnte Aktivitäten durch die Krise weg, bliebe mehr Zeit zum Grübeln in immer negativen Gedankenspiralen. Ein Teufelskreis, den auch Henriette kennt, gerade jetzt während der Corona-Pandemie.
Ich gehöre zwar nicht zu einer Risikogruppe, aber ich mache mir ganz viele irrationalen Gedanken wegen dieser Depression.
Henriette denkt dann zum Beispiel, sie sei zu schwach, um eine Corona-Infizierung zu überleben. Aber das Virus wirkt sich auch auf ihre Therapie aus. Sie ist seit mehreren Monaten krankgeschrieben und hatte einen Therapieplatz in einer Klinik zugesagt bekommen.
Der wurde jetzt aufgehoben und das ist auch nochmal ein Riesenfaktor, der mich ziemlich fertig macht. Zum Glück kann ich meine ambulante Therapie gerade weitermachen, aber auch nur über Webcam.
Zwar sind Vor-Ort-Sitzungen bei Therapeuten weiterhin erlaubt, doch manche bieten, um ihre Patienten und sich selbst vor der Infektion mit dem neuen Coronavirus zu schützen, nur noch Videositzungen an. Und zwar in einem Ende-zu-Ende verschlüsselten Videochat. Den stellen in Deutschland über 20 Telemedizinanbieter bereit, wie zum Beispiel Red Medical. Der Anbieter verzeichnete laut eigenen Angaben in den vergangenen 2 Wochen über 1000 Neuanmeldungen pro Tag. Die Psychotherapeutin Heike Konvent ist eine davon.
Also ich habe mir vorgestellt, dass viele meiner Patienten die Therapie gerne fortsetzen möchten, selbst in Zeiten, wo sie selbst das Haus nicht verlassen können. Und dann habe ich gedacht, trotz aller Skepsis, dass es doch ein probates Mittel ist, so quasi die Lösung zweiter Wahl.
Für jede Therapiesitzung erhalten die Patienten vom Therapeuten einen Link, über den sie ohne Login die Videosprechstunde betreten. Kennt der Therapeut seinen Patienten schon, könnten Videosprechstunden laut Professor Ulrich Hegel von der Stiftung Deutscher Depressionshilfe viel auffangen.
Wenn man einen Patienten noch nicht kennt, dann ist es nicht optimal, wenn die Diagnose nur über Video läuft, weil hier dann doch auch der engere persönliche Kontakt fehlt.
Auch könne der Therapeut das Verhalten des Patienten schlechter beobachten, wenn er nicht persönlich vor ihm sitzt, sagt Hegel. Eine Einschätzung, die auch die Psychotherapeutin Heike Konvent teilt.
Ich habe jetzt spontan schon einige meiner Patienten oder Patientinnen vor Augen, wo es auch wirklich aufgrund der fehlenden Vertrautheit mit dem Medium eine extreme Hürde darstellen würde.
Bisher durften maximal 20% einer Therapie als Videosprechstunde stattfinden. Eine Begrenzung, die die Kassenärztliche Bundesvereinigung jetzt aufgehoben hat, wegen der Corona-Krise. Allerdings übernehmen die Kassen in den meisten Bundesländern keine Kosten für Telefonsprechstunden. Für Heike Konvent wäre das aber sinnvoll, da nicht jeder Patient in der Lage sei, sich per Webcam mit dem Therapeuten zu verbinden.
Und auf der anderen Seite auch nicht jeder Therapeut besitzt die technische Ausstattung, sich über Video mit dem Patienten dann zusammenzufinden.
Auch bei Red Medical heißt es, dass die Service-Hotline überlastet sei, weil Therapeuten beim Einrichten der Videosprechstunden an ihre Grenzen stoßen. Zwar werden die meisten Depressionspatienten weiterhin mit Psychopharmaka behandelt, betont Ulrich Hegel von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Aber
wir bekommen viele Zuschriften bei der Stiftung von Patienten, die sagen, dass ihre Psychotherapie-Sitzungen gecancelt worden sind. Und das ist natürlich eine sehr bedenkliche Situation.
Damit sich Patienten im Internet selbst helfen können, bietet die Deutsche Depressionshilfe dort das Programm iFight Depression an. Bis vor kurzem konnten sich Betroffene dort nur anmelden, wenn sie begleitend in therapeutischer Behandlung waren.
Und das haben wir jetzt gelockert, sodass Patienten sich auch direkt hier anmelden können. Also es gibt ein Modul, wo es um Tagesstruktur geht. Es gibt auch ein Modul, wo es um Schlafregulation geht.
Da lernen die Betroffenen dann zum Beispiel, dass zu viel Schlaf Depressionen verschlimmert. Metastudien zufolge könnten solche begleitenden Online-Selbsthilfeprogramme ähnlich wirksam sein wie persönliche Therapiesitzungen.
Aber die Datenlage ist hier tatsächlich noch nicht ausreichend und auch die Frage negativer Auswirkungen ist noch nicht ausreichend gründlich untersucht. Insgesamt kann man aber sagen, gibt es doch Hinweise, dass das Ganze eine gute Sache ist.
Die an Depressionen leidende Henriette zieht Selbsthilfeprogrammen im Internet persönliche Gespräche mit ihrer Therapeutin vor. Damit die weiterhin regelmäßig stattfinden können, muss ihre Therapeutin aber noch einen Weg finden, eine Videosprechstunde einzurichten.
Wie umgehen mit Depressionen in Zeiten von Corona? Dieser Frage ist Maximilian Brose für uns nachgegangen. Unser Planet, der wimmelt nur so von Leben. Egal, wo man danach sucht, ob in Quellen, deren Wasser 100 Grad heiß ist, oder in den Schlöten am Grund des Ozeans, im ewigen Eis oder in extrem salzigem Wasser, Kleinstlebewesen wie Bakterien oder andere Einzeller, die findet man fast überall auf der Erde. Aber eben nur fast. Und wenn man sich einen Ort ausdenken müsste, an dem es noch nicht einmal solche Spezialisten aushalten, extrem angepasste Spezialisten, dann käme er vermutlich der Vulkanlandschaft von Dalol in Äthiopien ziemlich nahe. Eine unwirtliche Landschaft, geradezu surreal, karg, wie eine Wüste, aber von salzigen Wasserpfützen und schwefligen Tümpeln durchzogen. Genau dort hat ein Forschungsteam aus Frankreich jetzt Bedingungen gefunden, unter denen Leben schlicht unmöglich ist. Magdalena Schmude kennt die ganze Geschichte.
Dalol heißt in der Sprache des Nomadenvolkes Afar so viel wie Ort ohne Wiederkehr. Und die Vulkanlandschaft im Nordosten Äthiopiens macht diesem Namen alle Ehre. Der Boden ist mit einer dicken Salzkruste bedeckt und die Wassertümpel, die sich aus aufsteigendem Grundwasser speisen, leuchten durch die darin gelösten Mineralsalze gelb, grün oder bläulich. Die Mikrobiologin Purificación López García arbeitet am Nationalen Zentrum für wissenschaftliche Forschung in Orsay bei Paris. Von dort ist sie schon mehrfach nach Dalol gereist.
Dalol ist eine sehr extreme Umgebung und das gleich aus mehreren Gründen. Das Wasser ist sehr salzig, sehr heiß und hat außerdem einen extrem niedrigen pH-Wert, ist also sauer. Wir wissen, dass es Organismen gibt, die in sehr salzigem Wasser oder bei Temperaturen bis zu 120 Grad Celsius leben können. Oder denen ein sehr niedriger pH-Wert nichts ausmacht. Sogar ein leicht negativer pH-Wert ist kein Problem. Aber wir kennen keine Lebewesen, die sich an alle drei Extreme gleichzeitig angepasst haben. Und weil es in Dalol die Kombination dieser drei Parameter gibt, können wir hier versuchen, die physikochemischen Grenzen des Lebens abzustecken.
Während die Tümpel auf der Vulkankuppe, dem Dalol Dom, sehr heiß, salzig und extrem sauer sind, gibt es ein Stück von der Kuppe entfernt kleine Seen, die etwas kühler, weniger salzig oder nicht ganz so sauer sind. Diese Abstufungen könnten Erkenntnisse über die Grenzen der Anpassungsfähigkeit des Lebens liefern, hofften Purificación López García und ihr Team und entnahmen rund 200 Wasserproben aus den unterschiedlichen Tümpeln. Zurück in Frankreich untersuchten sie das Wasser dann mit Mikroskopie, Genanalysen und chemischen Nachweisverfahren. Während es in vielen Wasserproben eine Vielzahl von Einzellern gab, die sich sogar im Labor vermehren ließen, enthielten andere weder sichtbare Mikroorganismen noch irgendwelche Spuren von ihnen, wie etwa Erbgutreste, die darauf hindeuten würden, dass es in den jeweiligen Tümpeln lebende Organismen gegeben hatte. Auffällig dabei war, aus welchen Tümpeln die unbelebten Wasserproben stammten.
Wir finden keinen überzeugenden Nachweis für Leben an den Orten, die besonders polyextrem sind. Also nicht in den Tümpeln auf dem Dalol Dome, die extrem salzig, extrem sauer und gleichzeitig sehr heiß sind. Und auch in den sogenannten gelben und schwarzen Seen, die sehr viele Magnesiumsalze enthalten, sehr sauer und extrem salzig sind, finden wir kein Leben.
Purificación López García weiß, dass es sehr schwer ist, zweifelsfrei zu beweisen, dass an einem Ort Leben schlicht nicht existiert. Und tatsächlich hatte eine andere Forschungsgruppe zuvor auf einem der Schlote auf dem Dalol Dom Genspuren von bestimmten Mikroorganismen nachgewiesen. Purificación López García hält diese Spuren für Verunreinigungen, die aus der Umgebung stammen. Denn dort kommen diese Mikroorganismen in großer Zahl vor. Ihre eigenen Ergebnisse lassen für die Wissenschaftlerin nur eine Schlussfolgerung zu.
Wir denken, dass wir die physikochemischen Grenzen des Lebens gefunden haben. Eine große Menge kaotroper Verbindungen und die Kombination von extrem saurem pH-Wert und extrem hohem Salzgehalt.
Als kaotrop werden Verbindungen wie zum Beispiel Magnesiumchlorid bezeichnet, die die Struktur von Biomolekülen zerstören und so Zellmembranen auflösen. Zu hohe Konzentrationen davon im Wasser machen die entsprechenden Tümpel ebenso lebensfeindlich wie ein zu hoher Salzgehalt und ein zu niedriger pH-Wert. An diese Extreme können sich offenbar selbst die flexibelsten Lebewesen nicht anpassen, weil die Grenzen der Biochemie, auf denen ihr Organismus basiert, es nicht zulassen. Für Purificación López García sind ihre Ergebnisse nicht nur für die Erforschung des Lebens auf der Erde interessant. Sie denkt auch an Konsequenzen für die Suche nach Leben im Weltall.
Vielleicht müssen wir die Definition von Bewohnbarkeit verfeinern. Die Astrophysik geht von Bewohnbarkeit aus, wenn sich Planeten im richtigen Abstand zu einem Stern befinden, damit es flüssiges Wasser auf der Oberfläche geben kann. Aber hier haben wir einen Planeten, auf dem es bereits Leben gibt. Und trotzdem gibt es auf der Oberfläche Orte mit flüssigem Wasser, wo Leben fehlt. Flüssiges Wasser ist notwendig für Leben, aber es könnte sein, dass das nicht ausreicht.
Die Grenzen des Lebens erforscht am unwirtlichsten Ort der Erde. Ein Beitrag von Magdalena Schmude war das. Und damit sind wir auch schon fast wieder am Ende angekommen unseres täglichen Ausflugs in die Welt von Naturwissenschaft und Technik. Bevor es jedoch weitergeht mit dem Vormittag hier im Deutschlandfunk, werfen wir wie jeden Tag einen Blick in die Sterne. Und heute nicht nur in die Sterne, sondern auch einen Blick in die Vergangenheit. Auf jene Zeit, als die Begeisterung für die Himmelskunde langsam in der Gesellschaft aufblühte. Und dabei geht es auch um ein Buch, das alle Amateursternengucker sicherlich heute noch kennen dürften.
Sternzeit, 1. April. Robert Henseling und das Sternbüchlein. Im Jahr 1910 wähnten die Astronomen die Sonne noch nahe dem Zentrum der Milchstraße, die wiederum mehr oder weniger den gesamten Kosmos ausmachen sollte. Andere Galaxien waren damals noch unbekannt. Und wer behauptet hätte, dass das Universum sich ausdehnt, wäre für verrückt erklärt worden. Pluto war noch nicht entdeckt und nicht wenige hielten den Planeten Mars für bewohnt. Die spektakuläre Wiederkehr des Kometen Halley in jenem Jahr machte die Astronomie äußerst populär. Überall im Land entstanden Volkssternwarten, die auch Laien einen Blick durch ein Teleskop ermöglichten. Einer derjenigen, die unermüdlich im Einsatz waren, die Astronomie einem immer breiteren Personenkreis nahezubringen, war Robert Henseling. Er wurde 1883 in Hameln geboren. Nach seiner Ausbildung zum Lehrer bemühte er sich besonders um stotternde Kinder. Nebenher galt seine Leidenschaft den Phänomenen der Natur. 1910 begann Robert Henseling jährlich einen astronomischen Kalender herauszugeben, das Sternbüchlein. Darin listete er alle Erscheinungen am Himmel auf, die für interessierte Laien relevant waren, also die Sichtbarkeit von Mond, Planeten und Sternbildern, das Auftreten von Sternschnuppenströmen und so weiter. 110 Jahre später gibt es das Sternbüchlein noch immer, mittlerweile unter dem Namen Himmelsjahr, herausgegeben von Hans-Ulrich Keller. Robert Henseling, einer der großen Autoren der populären Himmelskunde, starb am 1. April 1964 bei einem Verkehrsunfall.
Die Sternzeit hier im Deutschlandfunk. Aktuelles aus der Forschung war das mit meinem Kollegen Arndt Reuning. Hier geht's nach den Nachrichten weiter mit Deutschlandfunk der Vormittag und dann sind Sie gefragt. Die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um die Verbreitung des Virus einzudämmen, die greifen ja tief in unser Leben und für manchen so stark, dass Hilfe nötig ist. Darum wird es gleich gehen. Wenn das alte Leben nicht mehr funktioniert, geht es Ihnen so, möchten Sie davon erzählen, dann rufen Sie uns auch jetzt schon an. 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer. Bis gleich.